Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wieduwild, Kolumnist, Strategieberater und Rechtsanwalt aus Berlin.
Es ist Donnerstag, der 22. Mai um kurz nach 16 Uhr. Wir zeichnen diese Woche erst spät auf, aber dafür haben wir auch noch heiße News vom Bundesverfassungsgericht dabei. Also Jura-Bubble heiß, ihr wisst schon, die erst am Donnerstagmittag reinkamen.
Das sind unsere Themen. Die AfD bekommt keine Ausschussvorsitze. In den Richterwahlausschüssen darf sie aber mitspielen. Und das Bundesverfassungsgericht macht Druck für die Nachfolge von Josef Christ. Sollen Ermittler künftig per DNA-Analyse die Herkunft von Verdächtigen ermitteln? Wir fragen das Tatjana Hörle. Die BKA-Statistik politische Straftaten und der Grundrechte-Report zeigen, die Demokratie steht unter Druck. Und der Internationale Strafgerichtshof macht Schlagzeilen in eigener Sache. Daumen hoch und Augen zudrücken, Karlsruhe entscheidet über das zwangsweise Entsperren eines Smartphones.
Und in Berlin?
Wir legen heute eigentlich los mit einer Nicht-Nachricht. Der neue Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, den ich jetzt übrigens Rechtsausschuss nenne, weil das zu lang ist, hat nämlich wie 5 andere Ausschüsse auch seit Mittwoch keinen neuen Vorsitzenden.
Weil das alles AfD-Abgeordnete waren, nehme ich an, die bei den Wahlen für die Ausschussvorsitze nicht gewählt worden sind, obwohl sie der AfD nach den hergebrachten parlamentarischen Regeln ja eigentlich zustehen würden.
Ganz genau. Welche Fraktion den oder die Vorsitzende normiert, das wird im sogenannten Zugriffsverfahren entschieden. Also es ist ein ganz hässliches Verfahren. Bitte keine näheren Erläuterungen erfragen. Dann geht es um die Stärke der Fraktion und dann gibt es halt eine bestimmte Anzahl an Ausschüssen und dann darf man sich die greifen, heißt das immer so schön. Also die stärkste Oppositionsfraktion kriegt normalerweise in den Haushaltsausschuss. Das ist logischerweise hier die AfD und die hatte das Vorschlagsrecht für insgesamt 6 Ausschussvorsitze und dabei auch in dieser Legislaturperiode war wieder der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz.
Ja, und AfD als Vorsitz von Recht und Verbraucherschutz, da kriegen die meisten einen kleinen Flashback. Da haben wir alle ein Trauma weg. Früher war das ja aber vor Zeiten der AfD alles schön einvernehmlich. Man wurde vorgeschlagen und dann halt auch angenommen, ne?
Genau, aber das hat sich halt so ein bisschen geändert, seit die AfD im Bundestag ist. Und du sprichst ihn ja schon an, vor allem seit der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner 2018 den Vorsitz im Rechtsausschuss mal übernommen hat und dann 2019 wegen echter Entgleisungen, vor allem halt antisemitischer Entgleisungen, abgewählt worden ist. Das war damals ein ziemliches Novum und hat auch für große Aufregung gesorgt. Und seitdem wird es halt so gemacht, dass die Fraktionen eben vorschlagen und dann wird eine richtige Wahl veranstaltet, was halt früher nur passiert ist, wenn man sich ausnahmsweise mal nicht auf jemanden einigen konnte, ist jetzt quasi der Regelfall. So ist es dann auch am Mittwoch im Rechtsausschuss gelaufen und von der AfD war ein Herr Stefan Möller vorgeschlagen worden, der dann nicht gewählt wurde, wie halt auch in den 5 anderen Ausschüssen, wo die AfD das Vorschlagsrecht hatte.
Ja, dazu habe ich schon Alice Weidel vernommen, die dann beklagte, das sei nun ein Verstoß gegen ja demokratischen Pluralismus, was ich irgendwie lustig finde, wenn die AfD sich für Pluralismus stark macht. Aber ja, also kurzum, Bob, sie hat gesagt, und so. Ausgrenzung und Diskriminierung, das kann man ja nun nicht machen.
Genau, natürlich hat sie das gesagt, das sagt sie ja immer. Und man kann sich natürlich auch fragen, ob das jetzt sinnvoll ist, alle AfD-Abgeordneten per se von den Ausschussvorsitzenden auszuschließen. Das fragen sich ja auch viele, das ist politisch ja auch durchaus diskutabel, zumal es natürlich diesem Opfermythos der AfD Tür und Tor öffnet. Also das ist ja irgendwie klar.
Naja, und wir hatten ja auch in der Union, wir erinnern uns an Jens Spahn, bei diesem kleinen, sehr aufsehenerregenden Vorschuss, dass man mit der AfD ja umgehen müsse, wie mit jeder anderen Partei auch.
In der Tat, ist ja auch noch gar nicht so lange her, 2-3 Wochen, glaube ich. Ne? Aber selbst Jens Spahn hat das ja zwischenzeitlich wieder eingesammelt. Vielleicht war er nicht ganz unglücklich, dass da die Bewertung des Verfassungsschutzes dazwischen kam, als der AfD als gesichert rechtsextremistisch, auch wenn die jetzt im Moment sozusagen nicht mehr laut wiederholt werden darf. Aber rechtlich gesehen, das mag jetzt die politische Seite sein, rechtlich gesehen ist was anderes. Da sind die Fraktionen jetzt mit der jetzigen Herangehensweise absolut auf der sicheren Seite, denn das Bundesverfassungsgericht hat diese Praxis, die nicht in der Geschäftsordnung des Bundestags steht, ja 2024 gebilligt. Die AfD hatte schon mal in Karlsruhe geklagt und zwar gestützt auf Gleichbehandlung als Fraktion, nämlich gegen die Abwahl von Stefan Brandner 2019 und eben auch dagegen, dass überhaupt Wahlen durchgeführt wurden zur Bestimmung der Vorsitze in den anderen Ausschüssen. Und die Partei hat damals in Karlsruhe komplett verloren. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass die Ausgestaltung des Besetzungsverfahrens Verfahrens eine innere Angelegenheit des Parlaments ist. Also die können das selber entscheiden, ob sie über die Ausschussvorsitze per Wahlen bestimmen und auch einen Vorsitzenden abwählen. Können sie halt auch machen. Der zweite Senat hat sich dabei auf seine Entscheidung zur Besetzung des Bundestagspräsidiums gestützt, wo es ja auch eben um die AfD ging, und hat gesagt, die Ausschüsse könnten die Geschäftsordnung so auslegen, dass sie den Fraktionen nur ein Vorschlagsrecht und einen Anspruch auf ordnungsgemäße Durchführung der Wahl verleihen. So. Und Karlsruhe hat sehr deutlich nochmal entschieden, dass es dann eben, wenn eine Wahl durchgeführt mit dem Mittel der freien Wahl unvereinbar wäre, wenn die AfD-Fraktion dann ein Recht auf ein bestimmtes Wahlergebnis hätte.
Ja, wählen dürfen heißt halt auch nicht wählen müssen. Wer leitet denn jetzt die Ausschüsse?
Oder schon mal gar nicht gewählt werden müssen. So, genau. Also normalerweise würde ja jetzt die Stellvertreterin oder der Stellvertreter die Ausschüsse leiten. Die gibt's aber noch gar nicht, weil immer erst die Ausschussvorsitzenden bestimmt werden und erst danach die Stellvertreter. Das ist natürlich, dieser ganze komische Fall ist in der Geschäftsordnung des Bundestags auch nicht wirklich geregelt. Deswegen hat man sich jetzt, nach dem, was wir gehört haben, wohl aber schon im Voraus dann auf ein Verfahren geeinigt. Und das ist jetzt immer der Dienstälteste oder die Dienstälteste Bundestagsabgeordnete, die in dem Ausschuss sitzt. Im Rechtsausschuss ist das jetzt Herr Carsten Müller von der CDU.
Also solange die AfD nicht irgendwann den Dienstältesten stellen kann, viel Lärm um nichts.
Ziemlich geräuschlos hingegen lief es am Mittwoch im Bundestag bei den Richterwahlausschüssen ab. Die mussten nämlich auch neu besetzt werden und das ist offenbar auch gelungen. Wer da gewählt wurde und warum das auch mal langsam Zeit wurde vor allem, das weiß mein geschätzter Kollege Professor Dr. Joachim Jahn. Er ist ebenfalls Mitglied der Schriftleitung der NJW und quasi unser Berlin-Korrespondent in der Redaktion von NJW und Beck aktuell. Und er ist zum ersten Mal endlich hier bei Gerechtigkeit und Loseblatt dabei. Hallo lieber Joachim.
Ja, hallo liebe Pia, ich freue mich sehr.
Die Mitglieder welcher Ausschüsse wurden jetzt am Mittwoch gewählt? Was ist die Aufgabe dieser Ausschüsse und wie kommt man da rein?
Ja, das ist schon mal spannend, weil man muss unterscheiden, es gibt zwei verschiedene Ausschüsse. Es gibt zum einen den Ausschuss, das ist natürlich der spannendere, der die Richter des Bundesverfassungsgerichts wählt. Der andere Ausschuss ist zuständig für die Wahl der Richter an den obersten Bundesgerichten. Zu denen zählt das Bundesverfassungsgericht nämlich nicht, sondern es ist der Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundesarbeitsgericht, Bundesfinanzhof.
So, und wer sitzt da jetzt drin in diesen Ausschüssen? Sind da jetzt auch Abgeordnete der AfD reingewählt worden?
Da sind auch Abgeordnete der AfD mit dabei. Ich fange mal an mit dem Ausschuss, der für die obersten Bundesgerichte zuständig ist. Der besteht aus 32 Mitgliedern. 16 davon sind die jeweiligen Landesminister. Das sind meistens die Justizminister auf Landesebene. Es gibt aber Ausnahmen, nämlich bei Arbeitsgerichtsbarkeit und Bundessozialgerichtsbarkeit, also beim BAG und beim BSG, Bundesarbeitsgericht und Bundessozialgericht. Da sind es dann nicht die Justizminister der Länder, sondern die dortigen Fachminister. Also das ist die eine Hälfte, und die andere Hälfte sind dann Abgeordnete des Bundestags.
Und die sind jetzt neu reingewählt worden? Und darunter sind auch AfD-Abgeordnete.
Also im Richterwahlausschuss, der für die obersten Bundesgerichte außer dem Bundesverfassungsgericht zuständig ist, da haben alle Fraktionen des Bundestages das Vorschlagsrecht, wer da als Mitglied entsandt wird. Und proportional entsprechend ihrer Größe werden eben halt nach dem Höchstzahlverfahren, Mathematiker kennen das auch als E-Honsche Verfahren.
So, und das ist schon wieder die Stelle, an der ich Joachim unterbreche, weil wir nämlich auf gar keinen Fall die Details des E-Honschen Verfahrens hören wollen. Das geht zu weit. Also alle Fraktionen haben ein Vorschlagsrecht. Ja.
Deswegen habe ich auch vorher schon gesagt, proportional, also das Höchstzahlverfahren. Also die größte Fraktion darf am meisten Mitglieder entsenden, die kleinste am wenigsten. Die Linken zum Beispiel durften nur einen einzigen entsenden, haben aber natürlich mehrere Leute für alle Fälle vorgeschlagen. So. Da sind gewählt worden, und du hast ja vor allem nach der AfD gefragt, da sind auch AfD-Leute dabei. Immerhin sind sie ja die zweitgrößte Fraktion.
Und die größte Oppositionsfraktion, ja. Mhm.
Ganz genau. Und das sind die Abgeordneten, ich sage einfach mal, weil es sind nur 1, 2, 3, 4. Knut Meyer-Soltau, Stefan Brandner, Ulrich von Zons und Thomas Fetsch. Der Einzige, der allgemeiner bekannt ist, ist der Stefan Brandner.
Wir haben vorhin schon über ihn gesprochen. Genau.
Ja, ja. Dann habt ihr es ja auch eben gesagt. In der vorletzten Wahlperiode kurzfristig Vorsitzender des Bundestagsrechtsausschusses war und dann wegen antisemitischer Äußerungen abgewählt wurde.
Kannst du dir erklären, warum das jetzt ausgerechnet im Richterwahlausschuss offenbar für weniger dramatisch erachtet wird, als wenn man jetzt einen Bundestagsausschuss leitet und es da überhaupt keine Diskussionen darüber zu geben scheint, warum da AfD-Abgeordnete hier mitmachen dürfen?
Ich denke, zum einen darf man natürlich den Vorsitz im Rechtsausschuss auch nicht überschätzen. Das sind im Wesentlichen ja organisatorische Aufgaben, aber es sind natürlich auch repräsentative Aufgaben. Und insofern hat man damals halt eben Herrn Brandner eben mit guten Gründen auch abgewählt. Ne? Aber ansonsten ist der Vorsitz im Rechtsausschuss auch nicht so schrecklich wichtig, aber man achtet eben doch mehr darauf in der allgemeinen Öffentlichkeit. Wohingegen bei den Richterwahlausschüssen hat man sich wahrscheinlich gesagt, naja, Herr Gott, nochmal, das sind eben ein paar Leute von insgesamt 60. Da hat man gesagt, naja Gott, da geht es dann letztendlich, also sie haben keine Mehrheit, da gibt es dann in dem Punkt auch keine Sperrminorität, keine Quote. Und da wird man sich gesagt haben, naja Gott, also da ist das nicht so wichtig, da guckt die Öffentlichkeit nicht so drauf. Und man muss ja halt auch immer sehen, es ist ja immer so eine Gratwanderung verfassungsrechtlich. Ne? Also das Bundesverfassungsgericht hat ja zwar gesagt, der Bundestag muss nicht der AfD-Ausschussvorsitzende gewähren, der hat eine Geschäftsordnungsautonomie, aber er muss insgesamt schon auch fair sein. Die AfD hat auch keinen Anspruch auf einen Vizeposten im Bundestagspräsidium. Aber je weiter man unterkommt, umso schwieriger wird es, glaube ich, auch verfassungsrechtlich dann die zweitgrößte Fraktion und wie du sagst, die größte Oppositionsfraktion komplett auszuschließen. Also ich denke mal, unter Abwägung all dieser Umstände hat man sich gesagt, okay, dann was machen wir halt.
Das Bundesverfassungsgericht hat ja in diesen Vorsitzfällen und auch für den Bundestagsvizeposten gesagt, das sind halt vor allem organisatorische Jobs und das mit als Grund herangezogen, dass es da sozusagen gewählt werden darf und auch abgewählt werden darf. Und das hier sind eben nicht nur organisatorische Jobs, sie sind schon inhaltlicher Art. Ne? Und da die Leute auszuschließen, könnte dann nach dieser Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung ja vielleicht sogar schwieriger sein.
Im Wahlausschuss für die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts sind eben auch AfD-Leute drin und auch da ist besagter Stefan Brandner wieder mit dabei.
Ich habe es schon angesprochen, neue Richterinnen und Richter sind ja gleich an mehreren wichtigen Bundesgerichten und auch am Bundesverfassungsgericht nicht nur ein wichtiges, sondern gerade auch ein sehr aktuelles Thema. Welche Richterwahlen stehen denn da jetzt an?
Ja, ganz besonders gedrängt hat die Präsidentin des Bundesgerichtshofs, Frau Limberg, die hat gesagt, wir haben eine große Steigerung an Strafsachen. In Zivilsachen ist weniger geworden, aber Strafsachen sind deutlich mehr geworden. Wir brauchen dringend Nachschub. Es ist ein Unding, dass der Wahlausschuss seit langem nicht mehr getagt hat. Nun ist er jetzt endlich, nun seit dieser Woche gewählt worden. Und dann kann man nur hoffen, dass er bald tagt. Aber es wird wahrscheinlich auch wieder so ein politischer Kuhhandel, so ein Gesamtkompromiss. Wohingegen man sagen muss, an den anderen obersten Bundesgerichten teilweise geben die offen zu, dass sie eigentlich zu wenig Arbeit haben. Der Bundesfinanzhof hat sogar ganz offiziell, also der Präsident, gesagt, der Gesetzgeber möge mal den Zugang zu uns ein bisschen erleichtern. Und auch das Bundesverwaltungsgericht hat mal im Interview mit der Neuen Juristischen Wochenschrift gesagt, wir haben einen Senat mehr und ein paar Richter mehr gekriegt, aber eigentlich hätten wir sie nicht wirklich gebraucht. Der Gesetzgeber wollte die Energiewende beschleunigen. Also mit anderen Worten, es geht vor allem um den BGH, da brennt es und auch da tatsächlich nur in Strafsachen, in Zivilsachen hat die Arbeit sogar deutlich nachgelassen bei denen.
Und es geht um das Bundesverfassungsgericht, oder?
Und dann geht es ums Bundesverfassungsgericht und da haben wir die News von diesem Donnerstag. Nachdem der Herr Christ schon seit vergangenen November nur noch Geschäftsführer im Amt ist, die Leute sind halt verpflichtet auszuharren und weiterzumachen, bis es einen Nachfolger gibt. Und da hat dann im März der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Habert, hat gesagt, naja, okay, wir haben das Recht, den Wahlausschuss aufzufordern, uns Leute zu schicken. Aber wir sind nicht ungeduldig. Wir warten mal ein bisschen, aber wir warten auch nicht zu lange. Und diesen Donnerstag hat nun das Bundesverfassungsgericht die Geduld verloren und hat das getan, wozu es eben halt auch berechtigt ist, nämlich zu sagen, wenn der Wahlausschuss uns zu lange keinen Nachfolger schickt, dann dürfen wir eigene Vorschläge denen unterbreiten. Die sind dann nicht daran gebunden, die dürfen auch wen anders wählen. Aber jetzt tickt die Uhr. Innerhalb von 3 Monaten muss der Wahlausschuss jetzt dann tatsächlich was tun und diesen politischen Kuhhandel dann irgendwie zu Wege bringen. Zumal auch bald 2 weitere Posten am Bundesverfassungsgericht frei werden, insbesondere die der Vizepräsidentin. Und die ist Nachfolger oder deren Nachfolgerin ist traditionell dann später der Präsident oder die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, wenn dann der Stefan Habert wieder ausscheidet. Und dann wird auch noch alsbald frei am Bundesverfassungsgericht eine dritte Stelle. Das ist halt ein Richter, der vorzeitig ausscheiden möchte aus Gesundheitsgründen.
Okay, genau. Und die Vizepräsidentin ist aktuell Doris König. Auch deren Amtszeit läuft bald ab. Und wie du gerade gesagt hast, da hängt dann final traditionell zumindest sogar der Präsidentenposten hinten dran. Das heißt, ihr hört es, das ist jetzt wirklich dringend geworden. Wie gesagt, mit dem Wahlvorschlag, der jetzt vom Bundesverfassungsgericht kam, läuft jetzt die Frist. Binnen 3 Monaten müsste jetzt der Bundestag was tun, ne? Ansonsten könnte der neue Ersatzwahlmechanismus greifen, richtig?
Genau. Dann könnte eben halt das greifen, erstmalig, was man nach den Bundestagsneuwahlen, aber vor der Konstituierung des neuen Bundestages mit den damals nämlich noch möglichen Mehrheiten, die hätte man danach nicht mehr zustande gekriegt. Da hat man eben halt sowohl das Grundgesetz wie auch das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht ergänzt, um, wie man es so schön gesagt hat, das Bundesverfassungsgericht resilienter zu machen gegenüber extremistischen Einflüssen. Und da hat man eben eingeführt, dass wenn sich nun der Bundestag wählt die Hälfte der Bundesverfassungsrichter und der Bundesrat die andere Hälfte. Und die größeren Probleme hat die Politik gesehen beim Bundestag. Wenn der also dann immer noch nicht in die Pötte kommt.
3 Monate lang nicht in die Pötte kommt, genau.
Und nicht das nötige Zweidrittelquorum stemmt, dann geht das Recht auf die Wahl über auf das andere Organ, nämlich auf den Bundesrat, weil man gedacht hat, naja, also da, die kriegen das eher hin, da hat die AfD auf jeden Fall keine Vetomöglichkeit.
So, und damit hat dann jetzt das Bundesverfassungsgericht, das dürfte auch der Hintergrund sein, diese 3-Monatsfrist in Gang gesetzt, indem sie eben die Vorschläge selber gemacht haben. Und wenn der Bundestag es jetzt nicht binnen 3 Monaten auf die Kette kriegt, dann geht das Vorschlagsrecht auf den Bundesrat über. Das heißt, da ist jetzt durchaus ein bisschen Druck auf dem Kessel. Wann die Wahlen dann stattfinden, wie sie genau ablaufen und natürlich vor allem, wer die wichtigen Posten für die Bundesrichterinnen und Bundesrichter dann bekommt, das behalten wir wie immer für euch auf dem Schirm. Und du, Joachim, du kommst jetzt öfter, oder?
Also mit großer Freude, sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen und eine Ehre.
Vielen Dank für deine Premiere bei Gerechtigkeit und Lose Blatt und für deine Zeit und Expertise. So, und dazu habe ich jetzt noch einen kleinen Nachtrag. Mittlerweile liegt nämlich die Mitteilung des Bundesverfassungsgerichts auch vor, von der wir vorhin nur gerüchteweise gehört hatten. Und Karlsruhe schlägt für die Nachfolge von Josef Christ 3 BundesrichterInnen vor. Und zwar Günther Spinner, Vorsitzender Richter am BAG, Oliver Klein, Richter am BGH und Eva Menges, Vorsitzende Richterin am BGH. Wie gesagt, der Bundestag muss sich an diese Vorschläge aus Karlsruhe nicht halten, kann er aber natürlich. Und es ist ein bisschen lustig, das Bundesverfassungsgericht teilt dann nicht nur mit, wer da jetzt im ersten Wahlgang, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da mehrere Wahlgänge gibt am Bundesverfassungsgericht, wie viele Stimmen bekommen hat. Da hatte Herr Spinner offensichtlich am meisten Ja-Stimmen. Das Bundesverfassungsgericht schreibt aber auch noch, dem Plenum sind weitere Namen, die im politischen Raum gesprochen wurden, sind bekannt. In Erörterungen, die über diese weiteren Personen entstanden sind, will sich das Plenum des Bundesverfassungsgerichts nicht einbringen. Ein nachteiliges Urteil über sie im Blick auf das zu besetzende Richteramt ist damit nicht verbunden. Auf Deutsch gesagt, macht wie ihr wollt. Wir mischen uns nicht in das ein, was ihr schon als Ideen hattet, aber hier sind jetzt mal unsere Vorschläge und jetzt behalt euch mal.
Wie meinen?
Die Justizministerinnen und Justizminister werden Anfang Juni in Bad Schandau eine heikle neue Ermittlungsmethode debattieren. Beim Verdacht auf schwere Straftaten sollen Spuren genetisch untersucht werden, um deren biogeografische Herkunft zu untersuchen. Sie wollen damit Ermittlungsansätze konkretisieren und damit auch Grundrechtseingriffe gegen Unbescholtene reduzieren. Schon jetzt kann man gemäß 81e Absatz 2 StPO Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe und Alter genetisch ermitteln, mehr aber nicht. Die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges und der bayerische Justizminister Georg Eisenreich werben nun für die Reform. Die frühere SPD-Justizministerin Christine Lambrecht befürchtet dagegen Diskriminierung ganzer Bevölkerungsgruppen und auch der DAV und vor allen Dingen auch der RAV warnen. Politisch ist also sonnenklar, wie der Vorschlag die Lager spaltet. Wir wollen uns der Frage aber mit etwas mehr Flughöhe widmen und deshalb habe ich mit Professor Dr. Tatjana Hörne gesprochen. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg und Honorarprofessorin an der Humboldt-Universität. Frau Professor Hörne, herzlich willkommen.
Ja, Ja, ich freue mich auf das Gespräch.
Fangen wir mal allgemein an. Was halten Sie von diesem Vorstoß aus Bayern und Baden-Württemberg?
Ich halte die damit verfolgte Idee für sinnvoll und halte es für unglücklich, dass es nun in parteipolitische Rahmenbedingungen gerät, die den Blick auf das wahre Problem eigentlich verstellen.
Das wahre Problem ist was aus Ihrer Sicht?
Das wahre Problem ist, über diese Ermittlungsmaßnahme einerseits zu ermöglichen, andererseits dafür zu sorgen, dass damit in der Polizei verantwortungsvoll umgegangen wird. Aber die grundsätzliche Frage, soll es diese Ermittlungsmöglichkeit geben, kann meines Erachtens nur mit Ja beantwortet werden.
Die Kritik ist ja relativ deutlich. Fangen wir vielleicht aber erstmal damit an, was bringt das Ganze denn? Denn wenn man so eine Maßnahme einführt, soll man damit ja auch einen Zweck verfolgen. Was bringt die biogeografische Eingrenzung des Täterkreises den Ermittlern?
Diese Ermittlungsmaßnahme wird sicher nicht sehr häufig angewandt werden. Aber es gibt Fälle, und wir reden hier typischerweise über schwere Straftaten, in denen völlig unbekannt ist, wer der Beschuldigte sein könnte. Gleichzeitig liegen aber Spuren vor. Diese Spuren sind Körperzellen des Täters. Das kann Blut sein, das kann Sperma sein, das können andere Körperzellen sein. Und dass nun in dieser Situation alles getan werden sollte, um die Informationen aus diesen Körperzellen auszulesen, liegt meines Erachtens auf der Hand.
Glauben Sie denn auch, dass das Argument tragfähig ist, dass man damit sozusagen Nichtbeteiligte schützt? Also wenn man jetzt da irgendwas untersucht und stellt fest, nur, der kommt aus Syrien oder die kommt aus Syrien. Ja, Geschlecht weiß man dann ja auch, also weiß man das, ob das ein männlicher oder weiblicher Täter ist. Und jetzt soll da die Konsequenz sein, dass sozusagen, ich sag mal, Bio-Deutsche unbescholten bleiben und gar nicht erst in den Kreis der Ermittlungen reinkommen. Ist das wirklich tragfähig? Ist das die Konsequenz dieser Maßnahme?
Also bei allen Wissenselementen, und es sind ja immer nur kleine Puzzlestückchen, ist natürlich immer die logische Folge, dass damit eine andere Gruppe ausgegrenzt wird und dass die Ermittlungen sich stärker zuspitzen und irgendwann hoffentlich zur Konkretisierung eines Individuums führen. Das gilt natürlich für alle dieser Merkmale. Wenn Sie wissen, die verdächtige Person wird zwischen 35 und 40 Jahren alt sein, dann sind damit junge Personen aus dem Spiel. Und wenn Sie wissen, es ist ein Mann, sind alle Frauen aus dem Spiel. Die Idee, dass damit größere Bevölkerungsgruppen pauschal beschuldigt oder auch pauschal entlastet werden, die geht einfach an den realen Ermittlungssituationen vorbei. Es geht daran, in einem Vielfalt von Puzzlestückchen hoffentlich ein Individuum zu identifizieren, was am Ende nicht immer gelingen wird. Aber je mehr kleine Ermittlungsansätze zur Verfügung stehen, je mehr sich das Wissen verdichtet, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, einen Beschuldigten zu ermitteln. Dass damit pauschal ein Verdacht verbunden wäre gegen diese riesige Gruppe, die das jeweilige Mosaiksteinchen zum Erscheinen bringt, ist abwegig. Natürlich sind damit nicht alle Syrer, sind nicht alle Nordeuropäer, sind nicht alle Lateinamerikaner unter Verdacht. Also diese Vorstellung ist einfach falsch.
Ich glaube, ich maße mir an zu behaupten, dass wir beide dagegen gefeit sind, jetzt zu denken, dass dann alle Syrer und alle Afghanen gemeint sind. Aber wir leben ja in einer Zeit, in der wir eine 20%-Partei haben, die nach Ermittlungen, wenn man das so nennen darf, vom Verfassungsschutz extremistisch ist und vor allen Dingen völkisch denkt und Menschengruppen gezielt ausgrenzen möchte. Und wir haben die Situation, dass schon jetzt bei jeder Tat, die draußen passiert, sehr schnell nach der Herkunft gefragt wird. Und ist es dann nicht doch plausibel, dass vielleicht zwischendurch mal so ein Zwischenermittlungsergebnis aus so einer DNA-Analyse durchsickert und man weiß, naja, wir wissen zwar nicht genau, wer es war, aber wir haben eine heiße Spur und die führt zu Syrern. Syrer waren es. Ist das nicht dann doch ein bisschen inflammatorisch in der jetzigen gesellschaftlichen Lage? Muss das nicht mit berücksichtigt werden, wenn man sowas vorschlägt?
Das kommt sehr stark auf die Kommunikation an. Natürlich ist die Frage, wie gehen die Polizeibeamten, wie gehen die Ermittlungsbehörden mit solchem Wissen verantwortungsbewusst um? Das heißt, der allgemeine Aufruf an die Bevölkerung, seien nun alle Syrer zu verdächtigen, auch nur mit falschen Tönen, muss natürlich vermieden werden. Aber sie können nicht aus dem Umstand, dass Fakten von Personen missbraucht werden können, von allen möglichen politischen Richtungen, mit allen möglichen Intentionen als Argument benutzen und sagen, wir wollen da lieber gar keine Fakten wissen. weil das Wissen um diese Fakten missbraucht werden könnte. Im Übrigen gilt es ja auch für andere Ermittlungsmethoden. Wenn Sie andere Fallkonstellationen, Sie haben Zeugenaussagen mittlerer Zuverlässigkeit und einer dieser Zeugen sagt aus, dass es sich um eine Person mit, sagen wir, dunkler Hautfarbe handelt. Das ist ja bereits, wäre auch genetisch zu ermitteln, aber wir haben nun eine Zeugenaussage. Dann werden natürlich Polizeibeamte diese Zeugenaussage nicht einfach sagen, wir arbeiten nicht damit, weil es missbraucht werden könnte. Also damit träumt man das Pferd von hinten aus, wenn wir nun anfangen würden, Fakten und Wahrscheinlichkeiten und Indizien einfach zu ignorieren, weil sie politisch unbequem sein könnten oder vielmehr, weil sie politisch missbraucht werden können.
Ist das jetzt auch so eine Zeitgeistfrage? Weil wir hatten ja eine Reform 2019, wo auch diese Fragen meines Wissens nach schon auf dem Tisch lagen. Soll man das machen? Und man hat sich entschieden, ausdrücklich nicht. Und in 81e steht ja auch drin, nichts weiter außer dem, was hier drin steht. Und ich hatte es gesagt, Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe und sowas. Aber eben nicht die biogeografische Herkunft. Was hat sich jetzt in der Zwischenzeit geändert? Oder war das damals schon falsch, das einzugrenzen?
Das war damals schon falsch. Das war offensichtlich ein politischer Kompromiss. Alles, was mit molekulargenetischen Untersuchungen zu tun hat, ist aus nicht immer rationalen Gründen stark umstritten, auch in der politischen Landschaft deshalb stark umstritten. Deshalb war das ein Kompromiss. Wir machen etwas. Das heißt, Alter, Augen und Haar und Hautfarbe ist nun erlaubt. Aber als Kompromiss gegenüber der anderen Meinung wird auf die geografische Herkunft verzichtet. Das war damals schon nicht logisch.
Sie stellen hohe logische Ansprüche an die Öffentlichkeit. Aber ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Was glauben Sie denn? Ist das ein Vorschlag, der Aussicht auf Erfolg hat oder bleibt das ein Projekt von CDU und CSU-Justizministern?
Oh, da bin ich die falsche Ansprechperson. Politisches Kaffeesatzlesen ist nur nicht mein Spezialgebiet.
Und glauben Sie, wir werden dann diese Dimension der biografischen Herkunft auch in der Kriminalitätsstatistik sehen? Also wird es da dann vielleicht auch Hinweise geben oder kommt das da gar nicht erst an, weil es erst ausermittelt werden muss und es ändert sich sozusagen gar nichts?
Es wird sich um seltene Fälle handeln. Also den Aufwand zu machen mit molekulargenetischen Untersuchungen. Also zunächst brauchen Sie erstmal einen Fall, in dem es keine Hinweise gibt, wer denn der Beschuldigte sein könnte, wer der Täter sein könnte. Dann ist es natürlich aufwendig, solche Verfahren durchzuführen. Dann ist damit nicht gesagt, dass es zu einem Ergebnis führt. Denn auch selbst wenn Sie viele dieser Mosaiksteinchen haben, ist es gut möglich, dass am Ende der Täter doch nicht ermittelt werden kann. Dass sich die Frage, gibt es diese Möglichkeit, ja oder nein, in der Kriminalstatistik und insbesondere in der Gerichtsstatistik niederschlägt, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Also es geht nicht um Massenfälle, sondern es geht darum, dass wir in schweren Fällen einer aufgefundenen Leiche zum Beispiel alle Ermittlungsansätze nutzen können.
Wie sind das eigentlich in anderen Ländern? Haben die solche Regelungen? Sind wir da eher Nachzügler oder wären wir Vorreiter?
Es gibt im Moment drei Gruppen in Europa und auch weltweit. Es gibt einige Länder, die die Frage, was kann die Polizei mit Spurenansätzen machen, überhaupt nicht regeln. Was bedeutet, dass es die Polizeibeamte tun können, so zum Beispiel in England, wohl auch in Spanien. Es gibt einige Länder, in denen es explizit erlaubt wurde. Und das sind die Länder, an denen wir uns orientieren sollten. Das ist die Schweiz und das sind die Niederlande zum Beispiel. Und dann gibt es eben einzelne Länder, in denen es explizit verboten ist, so wie in Deutschland. Aber es gibt, wie gesagt, eine größere Gruppe an Ländern, in denen selbstverständlich von dieser Möglichkeit, Spuren auszuwerten, Gebrauch gemacht wird.
Wissen Sie eigentlich, wie genau man das feststellen kann? Wie genau lässt sich denn der biogeografische Standort oder die Herkunft des Täters, der Täterin ermitteln? Also könnte man bei mir jetzt rausfinden, ich komme irgendwie aus Schleswig-Holstein oder bliebe es bei mitteleuropäisch?
Es scheint so zu sein, die forensische Literatur deutet darauf hin, dass in den letzten Jahren doch deutliche Fortschritte erzielt wurden. Ich kann mir das selber auch nur anlesen, weil ich nicht forensisch tätig bin in diesem Bereich sowieso nicht. Aber die Experten sagen, dass es sich mittlerweile auf Regionen eingrenzen lässt. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass auch mit Bezug auf die Polizeibeamten davor gewarnt werden muss, dass die Aussagekraft nicht überschätzt wird. Denn es kann natürlich sein, vor allem in Ländern mit starker Migrationsbewegung, dass Menschen, es geht ja darum, die Vorfahren festzustellen, dass die Vorfahren ein durchaus heterogenes Bild ergeben. Bei vielen von uns ist das der Fall. Das heißt, am Ende bekommt man nur eine Aussage, die sagt, teilweise aus dieser Region, teilweise aus jener Region. Es kann sein, dass die Person ganz woanders geboren ist. Das heißt, wenn später doch ein Verdächtiger dann mit namentlich benannt wird, kann das sein, dass der Pass ein ganz anderer ist als die Vorfahren. Das heißt, insofern auch diese Komplexität muss natürlich berücksichtigt werden bei der Verwertung solcher Angaben.
Verlangt also einiges ab, den Ermittlern wie auch Richtig. Der Öffentlichkeit, die vielleicht manchmal dann zu Reflexen neigt. Herzlichen Dank, Professor Hörnle, für diese Einordnung.
Ja, gerne.
Einerseits, andererseits.
Diese Woche wurden zwei Berichte vorgestellt, die beide auf ihre Art erhebliche Bedrohungen des Rechtsstaats konstatieren.
Oh, sie kommen allerdings doch aus recht unterschiedlichen Richtungen zu diesem Ergebnis.
Das kann man so sagen. Also den offiziellen Teil haben wahrscheinlich alle schon mitbekommen. Das BKA und das Bundesministerium des Inneren haben am Montag die Statistik für politisch motivierte Kriminalität vorgestellt. Und die war mehr als überraschend. Also es gibt einen neuen Höchststand der politisch motivierten Kriminalität. 84.000 Taten insgesamt. Die absolute Zahl ist total hoch. Aber auch der Anstieg ist wirklich sehr, sehr hoch, nämlich 40% Anstieg. Und die politisch motivierten Gewalttaten sind immerhin auch um über 15% angestiegen. Also besonders hoch ist der Anteil an rechtsextremen Straf- und Gewalttaten. Das ist nicht nur mit Abstand die größte Gruppe aller Straftaten, also es ist ungefähr die Hälfte. Und der Rest ist halt nicht links, sondern noch einige andere Arten politisch motivierter Straftaten. Es ist aber auch der höchste Anstieg, nämlich um fast 48%. Also auch sehr auffällig, antisemitische Gewalttaten sind ebenfalls angestiegen um knapp 21%. Der Präsident des BKA, Holger Münch, hat dazu unter anderem gesagt, das sei ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Polarisierung und wachsenden Radikalisierung und zeige einmal mehr, unsere Demokratie steht unter Druck. Und jedenfalls insoweit sind die Sicherheitsbehörden sich erstaunlich einig mit 10 NGOs aus dem eher linken Spektrum, die am Dienstag den sogenannten Grundrechte-Report vorgestellt haben. Die sind nämlich auch zu dem Ergebnis gekommen, die Grundlagen der pluralistischen Demokratie stünden unter Druck.
So, du sagtest schon, 10 NGOs aus dem linken Spektrum, die werden die Probleme sicherlich woanders verorten, richtig?
Ja, wie gesagt, es geht um Bürgerrechtsorganisationen, darunter auch mehrere juristische, muss man auch mal sagen. Also die Neue Richtervereinigung, die Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen und die Gesellschaft für Freiheitsrechte sind da zum Beispiel beteiligt. Und die geben halt jährlich diesen sogenannten Grundrechte-Report heraus, wobei man sagen muss, dieser Report ist keine statistische Erhebung, anders jetzt als die schöne Statistik, die das BMI vorgestellt hat, sondern es ist so eine Art Sammelband aus Autorenbeiträgen. Also die sprechen da Themen, diese Beiträge befassen sich jeweils mit einem Thema, häufig anhand von Einzelfällen, die dann besprochen werden, die aber offensichtlich von den Machern als exemplarisch betrachtet werden, sage ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Das sind insgesamt mehr als 40 Beiträge. Die sind jeweils, das finde ich eigentlich immer ganz süß, so jeweils Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten zugeordnet. Und die Autorinnen und Autoren, viele davon, wie gesagt, Juristen, beschäftigen sich zum Beispiel dann mit der Räumung des Palästina-Kongresses in Berlin. Und also ne, Artikel 8 Versammlungsfreiheit mit tödlicher Polizeigewalt, bekanntes Thema. Artikel 2 Grundgesetz, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Aber zum Beispiel auch mit dem abgehörten Pressetelefon der letzten Generation, Artikel 5, Pressefreiheit.
Ja, es wird sicherlich eine Tendenz erkennbar.
Kann man so sagen. Also das sind keine Linksextremisten. Ich glaube, das sollte man auch dringend betonen. Letztes Jahr hat Gerhard Baum diesen Report noch vorgestellt. Dem würde jetzt, glaube ich, niemand Linksextremismus unterstellen.
Das weiß ich nicht, aber ich würde das jedenfalls nicht tun. Nein.
Richtig. Aber also klar, die Richtung ist eindeutig aktivistisch und sehr, sehr stark bürgerrechtlich. Also es geht auch nicht nur um solche, ich sag mal, Wurkenthemen in Anführungszeichen, sondern es geht zum Beispiel auch um die Urteile des Bundesverfassungsgerichts aus dem vergangenen Jahr zur Zwangsbehandlung von Betreuten, zum BAföG, wo das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass das unterhalb des Existenzminimums liegen darf, aber auch um die, ich nenne es mal freundlich, überschießende Strafverfolgung bei der Hausdurchsuchung von diesem Typen, der den Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck im Netz als Schwachkopf bezeichnet hatte. Aber zum Beispiel auch um die Unmöglichkeit für normale Menschen in den Städten noch eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und wie gesagt, immer hübsch zugeordnet zu den Grundrechten, also die Wohnung, Sozialbindung des Eigentums, Artikel 14.
Was ist denn jetzt deren Ergebnis?
Ziemlich drastische Worte, muss man sagen. Der Staat knüpfe die Ausübung von bürgerlichen Rechten zunehmend an bestimmte Überzeugungen, heißt es da. Und von Gesinnungskontrolle ist die Rede. Das ist jetzt ehrlich gesagt eher ein Begriff, den man aus dem rechten Spektrum kennt, würde ich sagen. Hier folgt aber sozusagen dann die Einschränkung auf dem Fuße. Das betreffe nämlich besonders Marginalisierte, darunter gerade auch Migrantinnen und Migranten. Mit denen beschäftigen sich natürlich auch relativ viel. Und mit Blick eben auf Geflüchtete kommen sie zum Ergebnis, es werde nicht mal mehr der Schein gewahrt, dass der Staat von der gleichen unantastbaren Würde aller Menschen ausgehe. Also da beschäftigen sie sich dann natürlich mit der Bezahlkarte, mit Leistungskürzungen für Geflüchtete und so weiter.
Also wenn man das hört, ne, wenn das jetzt wirklich das Fazit ist, dass der Staat nicht mehr von der gleichen unantastbaren Würde aller Menschen ausgeht, ehrlich gesagt, dann klingt das genauso wie das Extremismusgutachten des Bundesverfassungsschutzes zur AfD. Also finde ich interessant.
Also ich fand die Formulierungen auch so, dass ich mir dachte, das kann, glaube ich, sehr berechtigten Anliegen in vielen Fällen eher schaden als nutzen. Also ich bin da auch sehr drüber gestolpert, muss ich sagen. Zumal da auch ein relativ bemerkenswertes Beispiel drin ist, was auch in der Pressekonferenz am Dienstag nochmal explizit aufgegriffen wurde. Und zwar ging es da um die Staatsräson. Ne? Also wir erinnern uns, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das ist ja sozusagen Common Sense in der Bundesrepublik. Und der Grundrechte-Report betont aber, das sei ja kein rechtliches Konstrukt, die Staatsräson, was natürlich erstmal stimmt, sondern es sei rein politische Natur. Und dann kommt's, der Staatsräson eine gesetzesdurchbrechende Wirkung zuzusprechen oder sie als in der Verfassung verankert anzusehen, ist mit dem Grundgesetz unvereinbar, heißt es im Vorwort dieses Papiers.
Man braucht schon eine ganz besondere Form von Ironie, um das Grundgesetz gegen die Staatsräson in Anschlag zu bringen. Und ich kann mir auch vorstellen, wer das war. Es ist ja ein Lieblingsprojekt vieler Linker, diese Staatsräson möglichst vom Planeten zu fegen, damit man wieder ordentlich sogenannte Israel-Kritik üben kann. Aber wo ist denn jetzt so eine gesetzesdurchbrechende Wirkung dieser alles niederwalzenden Staatsräson?
Das haben nicht nur wir uns gefragt, sondern auch ein Journalist in der Pressekonferenz. Und daraufhin haben dann die Vorstellenden eingeräumt, dass es jetzt keine Urteile gäbe oder sowas, wo auf die Staatsräson Bezug genommen wird. Aber in diesen Bescheiden, die die Aktivistinnen und Aktivisten erhalten haben, die in Berlin an pro-palästinensischen Demonstrationen teilgenommen haben und deshalb jetzt abgeschoben werden sollen. Da steht das wohl drin. Also ne, das ist ja auch eine Geschichte, die auch außerhalb der Hauptstadt relativ hohe Wellen geschlagen hat. Das ist ja wohl auf direktes Geheiß der Berliner Innenverwaltung, hat es da eine Anweisung gegeben, jetzt schiebt mal diese Leute da ab. Klitzekleines Problem daran, das sind alles Leute mit EU-Staatsangehörigkeit, also aus Irland, aus Polen und so weiter, weswegen das VG Berlin die Abschiebungen tatsächlich auch erstmal gestoppt hat, teilweise allerdings eher aus formalen Gründen. Also, aber du hast natürlich völlig recht, diese Grundrechtseinschränkungen, die da moniert werden, auch die jetzt so hervorgehoben wurden in der Pressekonferenz und so, sind so evident tendenziös, dass selbst der sehr geschätzte Kollege Christian Rath, immerhin seines Zeichens Journalist in der Hauptsache für die Taz, bei der Pressekonferenz nachgefragt hat, ob der Report denn auch Einschränkungen der Grundrechte von politisch rechten oder sogar rechtsextremistischen Personen ausreichend beleuchte und ob denn diese auch wichtig seien. Und da, also ich glaube, es haben alle gegrinst, die irgendwie anwesend waren oder zugehört haben. Mir ging es jedenfalls so, dann entstand halt erstmal so eine etwas peinliche, berührte Stille. Und dann hat Max Steinbeiß vom Verfassungsblog, der den Report dieses Jahr vorgestellt hat, tatsächlich gesagt, so ein bisschen schnippisch, also ich habe das nicht vermisst.
Ja, aber das spiegelt sich doch genau das wieder, was wir bei dieser AfD-Verbotsdebatte auch immer haben. Da interessiert es auch keine Sau, dass vielleicht auch so eine Partei irgendwo grundrechtlich geschützt sein könnte, wenn sie denn nicht verfassungswidrig ist. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr in der Debatte. Es geht nur noch darum, wie kriegen wir die weg und scheißegal, ob das vielleicht Grundrechte beeinträchtigt.
Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das berechtigten Anliegen nutzt, so ein Umgang damit. Die Mitherausgeberin Charlotte Ellinghaus hat dann allerdings ergänzt, schon wesentlich diplomatischer. Es finde sich ja auch ein kritischer Aufsatz zu dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, zu dem sogenannten rechten Referendar. Wir erinnern uns, das ist so ein Typ von der rechtsextremistischen Partei, der Dritte Weg, der bis zum Bundesverwaltungsgericht sich hochgeklagt hat und auch dann in Leipzig nicht zugelassen wurde zum Rechtsreferendariat. Ja. Artikel 12 Berufsfreiheit, darunter läuft es natürlich in dem Buch. Auch das wird da kritisiert. Ne? Also da muss man sagen, okay, da gibt es durchaus auch mal Kritik sozusagen an der anderen Seite. Und da hat Charlotte Ellinghaus dann eben nochmal betont, der Grundrechte-Report würde Grundrechtseinschränkungen aller Menschen kritisieren, unabhängig von ihrer politischen Einstellung, und er pflege eine undogmatische, radikal-liberale Herangehensweise an die Grundrechte, die ja jedermann schützen. Und das wiederum sollte uns doch eigentlich erstmal gefallen. Jedenfalls versuchen wir euch ja immer alle sozusagen Facetten der Jura-Bubble mitzubringen und wollten euch deshalb auch den Grundrechtsreport nicht vorenthalten.
Die große, weite Welt.
So, wir haben jetzt noch ein Update zum Internationalen Strafgerichtshof und dem dortigen ehemaligen Chefankläger Karim Ahmed Khan. Der hat eine gewisse Berühmtheit erlangt, weil er unter anderem Haftbefehl gegen Putin wegen Verschleppung ukrainischer Kinder beantragt hat. Er hat aber auch Haftbefehl beantragt, zeitgleich gegen Mitglieder der israelischen Regierung, also Benjamin Netanyahu und noch einen weiteren Minister, und gegen einen damals schon verstorbenen Hamas-Führer. Und diese Gleichstellung haben manche gut gefunden, vor wegen vor dem Völkerrecht sind alle gleich, und andere Henrik sagten, das ist eine Unverschämtheit. Ich fand es schwierig, hat mir auch im Podcast thematisiert. Jetzt wurden zwei Dinge bekannt. Khan hat keinen Zugriff mehr auf seine E-Mails, und zwar angeblich, wir kommen aber gleich dazu, was da eigentlich hintersteht, weil Microsoft, angewiesen von der Trump-Administration, den Zugang dicht gemacht hatte. So, und das hat dann so eine kleine Debatte ausgelöst.
Eine größere, in der Tech-Bubble.
In der Tech-Bubble jedenfalls war viel große Aufregung nach dem Motto, da sieht man mal, wenn man sich auf Microsoft verlässt, wir müssen unsere digitale Souveränität herstellen, alle sollen jetzt Open Source nutzen. Die Open Source Business Alliance hat sich eingeschaltet, also ein Lobbyverband, der häufig gegen Microsoft schießt und sich für Open Source Anwendungen stark macht. Naja, also diese Drehung hat es dann genommen. Und zugleich sind Vorwürfe gegen Khan bekannt geworden. Er soll sexuelle Übergriffe auf eine Mitarbeiterin begangen haben, was er bislang aber Stand jetzt zurückweist. Und jetzt ist das Interessante, dass bei uns der weitere Verlauf dieser Debatte nicht mehr so wirklich in der Berichterstattung stattfindet, jedenfalls um 16 Uhr am Donnerstag, sondern in den Niederlanden. Dort gibt es Portale, die also dann berichtet haben, dass Microsoft Khan gar nicht ausgesperrt habe, sondern der ISDGH selbst das gemacht hat, und zwar aufgrund der Trump-Sanktionen. Also nicht Trump weist Microsoft an, nimmt den die E-Mails weg, sondern der ISDGH musste, weil er auch Büros in den USA unterhält, diese Sanktion umsetzen. So berichtet es das Portal Data News Niederlanden. Ich habe das nur in der Übersetzung mir angeguckt. Aber in den Niederlanden gibt es einige Portale, die jetzt darüber berichten, was ich irgendwie interessant finde. Und die berufen sich auf eine offizielle Mitteilung von Microsoft.
Das ist tatsächlich sehr interessant. Das hat halt komplett anderer Spin, ne?
Das ist dann völlig anderer Spin. Das ist dann ein anderer Zusammenhang. Ich meine, das ändert jetzt nichts daran, dass es vielleicht risikoreich ist, wenn man sich komplett mit seiner Software auf amerikanische Dienstleister verlässt. Aber es ist dann schon eine andere Nummer. Und dann gibt's jetzt noch die Drehung, dass das Wall Street Journal mehrere Berichte veröffentlicht hat, aus denen inzwischen auch die FAZ zitiert, und auf die beziehe ich mich jetzt. Und darin kommen Mitarbeiter zu Wort, die sich gewundert haben, dass Khan damals so schnell diese Haftbefehle gegen Benjamin Netanyahu beantragt hat und darauf gedrungen hat, dass diese Haftbefehle kommen, trotz fehlender Gerichtsreife. Es soll also so sein, dass jetzt keiner der Mitarbeiter gesagt hat, so, das ist jetzt nicht richtig, das zu machen, aber die haben gesagt, wir müssten denen schon ein bisschen mehr Zeit geben, aus welchen Gründen auch immer. Und da wurde dann nun gemunkelt, dass diese Haftbefehle ein Ablenkungsmanöver sein könnten.
Von seinen eigenen Problemen.
Von diesen eigenen Schwierigkeiten, Stichwort sexuelle Übergriffe, abzulenken. Das klingt natürlich alles ein bisschen wild, aber es klingt auch wiederum nicht so wild, dass wir es euch jetzt nicht mitteilen wollten. Und immerhin hat auch die FAZ diese Verdächtigung weitergetragen. So, muss ich nicht dazu sagen, dass die ISDGH in einem Schnittpunkt ist, wo es politisch hoch hergeht. Es bleibt also alles politisch. Und beim ICC kommt jetzt wirklich alles zusammen. Nahe Osten, digitale Souveränität und jetzt auch die Sorgen um die Reputation einer völkerstrafrechtlichen Prestigeorganisation, ne? Denn wir gerade in Deutschland lieben den ISDGH ja eigentlich und finden ihn super. Und jetzt hat er ja ein gewisses Problemchen, und wir werden sehen, wie das jetzt zu Ende geht. Khan macht jetzt jedenfalls erstmal nicht mehr seinen Job.
Genau, sein Amt ruht.
Kommt das im Examen?
So, Pia, ich weiß nicht, was auf deinem Smartphone so los ist, aber das ist ja ein bisschen Spiegel des Charakters. Ne? Ich weiß nicht, würdest du...
Ganz ehrlich, ohne mein Smartphone kann ich noch nicht mal 30 Zentimeter vor die Haustür gehen. Das ist völlig ausgeschlossen.
Das Interessante ist ja, was auf diesem Smartphone alles drauf ist. Und das ist ja im Grunde der tiefste Blick ins Privatleben, den man überhaupt machen kann. Und die iPhones jedenfalls gelten ja auch als wahnsinnig schwer knackbar. Ich habe das übrigens nochmal kurz recherchiert, weil mich das auch mal interessiert hat. Früher galt es ja als irgendwie unknackbar, und dann gab es aber eine bestimmte Software, die das wohl irgendwie kann. Davon munkelt man auch heute noch, aber grundsätzlich gilt, wenn man das Ding nicht aufmacht, dann kommt eine normale Polizei da jetzt jedenfalls nicht einfach so ran. Jetzt?
Es sei denn.
Genau, es sei denn, man kriegt irgendwie hin, dass man den Finger oder das Gesicht vielleicht verwenden kann. Und der Fall, dürfen Ermittlungsbehörden Finger auf das Handy drücken, der hat nun den BGH beschäftigt und der hat entschieden.
Endlich, das war ja seit Jahren umstritten. Ja, endlich ist diese Entscheidung da.
Es gab da so obergerichtliche Urteile, aber BGH hat es noch nicht gemacht. die Kurzform ist ja unter Umständen. Die Norm ins Glück sozusagen, also ins Handy, ist 81b Absatz 1 in Verbindung mit 94 fortfolgende StPO. Und danach ist es also möglich, Messungen vorzunehmen, Fingerabdrücke etc., soweit es für die Zwecke der Durchführung des Strafverfahrens notwendig ist und so weiter und so fort. Und jetzt hat der BGH gesagt, ja, das reicht aber nur dann, wenn eine zuvor nach 102 und 105 Absatz 1 StPO richterlich angeordnete Durchsuchung gerade dem Auffinden von Mobiltelefonen diente. Also es musste irgendwie ums Telefon schon gehen. Man kann also nicht sagen, so hier gib mal den Fingerabdruck und jetzt wollen wir auch noch mal kurz in dein Smartphone reingucken, sondern es muss schon vorher ums Mobiltelefon gegangen sein.
Aber mal ganz ehrlich, also wenn es jetzt nicht gerade um einen Affektmord geht oder so, ne? In welchem Fall wird denn nicht das Auffinden von Mobiltelefonen in der Durchsuchung angeordnet? Das ist doch mittlerweile immer der Fall, oder nicht? Ich frage mich, was das für eine Einschränkung sein soll. Also, weil eigentlich doch fast jedes potenzielle Verbrechen können sich Beweise auf dem Mobiltelefon finden, oder nicht? Also wie gesagt, abgesehen von irgendwelchen Affekttaten oder whatever, aber sobald man irgendwie von einer Planung spricht oder so, da muss man jetzt vielleicht noch gar nicht von Kinderpornografie auf dem Mobiltelefon sprechen, aber da können sich doch fast immer Beweise finden.
Du sprichst es schon an, in diesem Fall ging es tatsächlich um Missbrauchsdarstellung, also vulgo Kinderpornografie. Der Betroffene da, der verurteilt ist er jetzt inzwischen, Erzieher, war Erzieher in einer Kita und hat dann später trotz Berufsverbot als privater Babysitter gearbeitet. Ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die man sich schlechter vorstellen könnte als Babysitter, als jemanden, der kinderpornografische Bilder auf seinem Handy sammelt. Mhm. So, und jetzt stand da eben im Raum Verwertungsverbot für Bilder auf dem Handy, ja oder nein? Also zu deiner Frage, ja, das wird man wahrscheinlich jetzt nochmal sich genau anlesen müssen in diesem Urteil. Wie weit reicht denn das? Jedenfalls kann man wohl ableiten, dass wenn jetzt in solchen Kinderpornografiefällen das Handy direkt durchsucht werden soll, weil dort eben unmittelbar weitere Straftaten zu finden sind, nämlich Besitz von Missbrauchsdarstellung, dann wird es jedenfalls gehen. Und dieses Verwertungsverbot, da kann man nun argumentieren, wir wollen ja so ein kleines bisschen Examensvorbereitung machen. Es gibt natürlich den Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit, ne? Nemo tenetur Grundsatz. Da hat der BGH, ich gebe es jetzt nur holzschnittartig wieder, gesagt, das ist ja keine aktive Teilnahme, sondern eine Duldung.
Ne? Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja. Ja, gut. Ne? Aber ich meine, du kannst doch mal die Abwandlung probieren. Es wurde ja auch schon wild diskutiert, ob das denn, wie ist das beim Gesicht? Ja, die meisten machen ja ihr Handy mit dem Gesicht auf. Und da habe ich mir überlegt, das wäre wahrscheinlich ähnlich, es sei denn, man trickst jemanden einfach dahin, dass er in eine Richtung guckt, wo dann das Handy überraschenderweise ist. Da würde man wahrscheinlich jemanden dazu bringen, selbst mitzuwirken an der Ermittlung. Naja, also Spekulation, hier ging es nur um den Daumen. Und dann gibt es auch Argumente aus dem Europarecht. Es gibt da so eine Richtlinie zu Datenschutz bei Ermittlungen. Und da gibt es aber eine Öffnungsklausel drin, die sagt, wenn es dem Gemeinwohl dient, kann man davon abweichen. Das wurde also offenbar recht schnell abgeräumt. Und wie gesagt, die Ermächtigungsgrundlage ist dann 81b StPO, diese Messung. Auch wenn, und das ist ganz interessant, der BGH dann sagt so, naja, 1933 bis 1950, als die Norm erschaffen wurde, hat wohl noch keiner an einen Fingerabdrucksensor gedacht. Nee, wahrscheinlich nicht.
Vermutlich.
Aber es gäbe, und das kommt so in der Randbemerkung, mit 110 Durchsicht von Papieren und elektronischen Speichermedien auch noch eine weitere Ermächtigungsgrundlage. Also mit anderen Worten, das Handy ist jetzt nicht sankrosankt. Man kommt da schon durchaus ran. Und wir haben auch noch einen Link für euch. Es gibt nämlich schöne Tipps aus der Strafverteidiger-Bubble auf LinkedIn. Das ist ja, die sind dann immer sofort dabei mit so praktischen Tipps. Wie mache ich das denn jetzt schnell weg, wenn ich jetzt festgenommen werde, dass das Handy nicht aufgemacht wird? Man kann ja die Gesichtssperrung ausmachen mit verschiedenen Tastenkombinationen. Das kommt dann darauf an, welche iPhone-Version man gerade hat. Und dann,
Oh Gott, die muss man sich dann vorher merken, wenn man sich potenziell in Gefahr befindet, möglicherweise festgenommen zu werden. Eieiei.
Pia, du hast einfach nicht genug kriminelle Energie. Wenn du das hast oder ein bisschen verschwörungsmäßig drauf bist, dann sorgst du dafür, dass du genau diese Tastenkombination dann hinkriegst. Und dann ist nämlich Essig. Dann kannst du nämlich ausprobieren, ob du den Code irgendwie rausfindest. Und das führt dann ja bei mehrfacher Falscheingabe der Codes dazu, dass das Handy sich komplett verschlüsselt und aus die Maus kaputt ist. Insofern, ja, nützliche Tipps von den Strafverteidigern. Wir packen es euch in die Shownotes.
Ich habe jetzt für dich zum schlechten Schluss, nur für dich, Hendrik, noch einen Autofall mitgebracht.
Endlich wieder Autos.
Autofälle mehr, oder? Aber ich musste mich wirklich aufregen diese Woche. Ein armer Mensch aus Hamburg sollte nämlich 470 € bezahlen, weil sein Auto abgeschleppt wurde.
Das gibt es ja nicht.
Ja, pass auf, warte doch erstmal ab. Also, er hat einen Verbrenner gefahren. Und dieser Verbrenner stand auf einem Parkplatz, der laut Beschilderung ausschließlich für E-Autos war, die gerade aufgeladen werden. Okay, soweit so gut, dann darf man da nicht stehen. Klar und auch total richtig. Aber jetzt kommt's, die Ladesäule war überhaupt noch nicht in Betrieb. Da hing ein DIN A4-Plakat dran, auf dem stand, wir treiben die Verkehrswende voran. Hier entsteht in Kürze ein neuer HPC-Standort. Sobald er an unser Stromnetz angeschlossen ist, können Sie hier mit 150 kW laden. Also wurde auf einem Parkplatz, auf dem man noch gar kein E-Auto laden konnte, was da auch stand, die Polizei ein Auto abgeschleppt. Ich meine, ganz ehrlich, das kann man sich doch überhaupt nicht ausdenken, sowas. Mehr Allmann geht ja wohl überhaupt nicht.
Wieso? Ordnung muss sein?
Richtig, mehr Allmann geht ja wohl überhaupt nicht. Ich bleibe dabei.
So, und das hat jetzt 470 Euro gekostet, ja?
Ich meine, also ja, hätte es, ne? Weil wir wissen alle, wie teuer abgeschleppt werden ist, aber hat es in dem Fall nicht, weil der Mann sich natürlich auch gedacht hat, also so nicht und geklagt hat. Und er hat Recht bekommen vom VG Hamburg. Immerhin, das Ergebnis war okay. Aber nicht etwa, weil man da einfach dann stehen dürfte. Nein, 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 so ist es ja nicht. Wir sind ja hier immer noch in Deutschland und unter Juristen. Das VG Hamburg hat andersrum vielmehr gesagt, selbst ein E-Auto hätte er dort nicht abstellen können, weil man es ja nicht hätte laden können. Denn da stand ja extra nur E-Autos, die geladen werden. Aber immerhin, die Sicherstellung sei dann unverhältnismäßig gewesen, weil der Parkplatz mit der nicht funktionsfähigen Ladesäule ansonsten hätte leer bleiben müssen, da bei dieser Beschilderung nur ladende Fahrzeuge dort stehen dürften. Und dann ohne verletzte Parkbevorrechtigte und ohne Beeinträchtigung des Verkehrs sah das VG keine Ermächtigung, den Wagen abzuschleppen. Ja, das beruhigt mich ehrlich gesagt nur marginal. Aber okay.
So. Ich bin so froh, dass wir eine Justiz haben, die sich mit diesen wichtigen Fragen intensiv auseinandersetzt.
Ich auch. Ja, finde ich gut. Vorauseilender Gehorsam. Neu definiert. Wir packen euch selbstverständlich den Link zum wirklich hübschen Beck-Aktuell-Artikel in die Shownotes. Und ich bin jetzt wirklich völlig erledigt. Spätestens danach bin ich durch für diese Woche.
So, Feedback, Lob, Kritik, gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Unfallfrei heute mal vorgelesen.
Nicht schlecht. Bad. Ich habe auch das Datum am Anfang richtig gesagt.
So, nach über 50 Folgen können wir es irgendwann.
Wir kriegen es langsam hin. Wir schreiben es aber immer noch in unser Pad. So, ihr Lieben, bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.